Schön, dass ihr hier seid alle. Schön, dass ich zu euch sprechen darf. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Martin Ulmer, bin Teil von der Leitung dieser Kirche und ja, bin außerdem noch in der Schule aktiv als Erzieher. Genau, und ich möchte erstmal allen Frauen hier auch noch alles Gute zum Muttertag wünschen. Ja. Und ich glaube, heute hat ja eigentlich jeder jemanden, für den man dankbar sein kann, weil ich glaube, es gibt keinen Menschen, der ohne Mutter geboren ist. Ja, das wird in unserer Gesellschaft vielleicht manchmal so ein bisschen vergessen, aber habe ich noch nicht erlebt, dass irgendein Mensch ohne Mutter geboren wurde. Habe ich noch nie gehört. Also von dem her hätte heute jeder eigentlich Grund, irgendjemandem dankbar zu sein. Und gleichzeitig, wenn so manche an ihre Mütter denken, weiß ich nicht, ob sie dann immer noch so dankbar sind. Und manchmal ist es auch verständlich, hat vielleicht auch Gründe. Aber meine Botschaft heute ist, hör nicht auf zu lieben. Hör nicht auf zu lieben. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung für uns alle. Ich habe in den letzten Malen, wo ich gepredigt habe, viel über die Liebe zwischen uns und Gott geredet. Heute wird es auch darum gehen, aber heute wird es auch stark darum gehen, wie sieht es zu der Liebe zwischen uns und anderen Menschen aus und was kann da vielleicht besser sein, was können wir dabei noch lernen und vor allem, ja, wie können wir vielleicht auch dranbleiben und die Hoffnung nicht verlieren. Ich habe letzte Woche mit einem befreundeten Pastor telefoniert und ich habe ihm gesagt, hey, da gibt's also bei diesem Menschen, da habe ich die Hoffnung irgendwie eigentlich aufgegeben. Und er hat mir so Mut gemacht, indem er gesagt hat, du, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und ich habe gedacht, ja, gut, ich möchte eigentlich die Hoffnung auch nicht aufgeben. Wie können wir es schaffen, Menschen zu lieben? Und unser großes Vorbild an der Stelle, das hat Marie-Lou schon gesagt, ist Jesus. Ich möchte uns den Text lesen, Johannes 13, Vers 1 bis 17. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung, genau. Und ihr dürft gerne aufschlagen oder einfach zuhören. Johannes 13, ab Vers 1 bis 17. Das Passafest stand jetzt unmittelbar bevor. Jesus wusste nun, dass die Zeit für ihn gekommen war, die Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Nun bewies er den Seinen in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Iskariot, schon zu dem Plan verleitet, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog die Oberkleidung aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser: Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus erwiderte: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete: Wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasche nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete: Wer gebadet hat, ist ganz rein. Er muss sich später nur noch die Füße waschen. Und ihr seid rein. Allerdings nicht alle. Jesus wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum hat er gesagt, nicht alle von euch sind rein. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich die Oberkleidung wieder an, legte sich an seinen Platz am Tisch und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Ja, ich versichere euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht wichtiger als der, der ihn schickt. Wenn ihr das begreift, seid ihr gesegnet, wenn ihr es tut. Ich bete gleich. Kann mir vielleicht jemand ein Wasser bringen? Das wäre super. Herr Jesus, danke für diesen Text und danke, dass du jetzt schon gesprochen hast, aber dass du auch meine Worte gebrauchen kannst, Herr. Hilf mir, sie so zu formulieren, dass es in unserem Herzen ankommt, dass ich dir Ehre mache und dass einfach du derjenige bist, der spricht, Herr. Amen. Ja, was für eine Geschichte. Die Jünger mussten wahrscheinlich, als sie das erlebt haben, sehr überfordert gewesen sein. Normalerweise ein schöner Festtag. Man freut sich, man feiert miteinander, so wie jetzt heute das Rebecca und Simon tun. Sie feiern miteinander und sie genießen die Zeit. Und das Normale ist, dass man sich vorher, also bei uns ist das Normale, dass man sich vorher die Hände wäscht. Damals war das Normale, dass man sich, also dass man die Füße gewaschen bekommt, ja, dass das dann eben Sklaven machen. So, irgendjemand macht vorher die Arbeit. Hier sind die Räume vielleicht vorher geputzt worden. Und man stellt sich vor, so, also jetzt eigentlich die Wichtigen hier, die dürfen einfach genießen. Die dürfen sich heute, die dürfen heute eine gute Zeit haben. Und wer ist der Wichtigste von allen? Natürlich Jesus. Aber Jesus fängt dann an, die Arbeit zu machen, die normalerweise niemand von denen gemacht hat, die normalerweise irgendwelche Sklaven gemacht haben. Und wenn, dann hat man es vielleicht noch selber gewaschen, aber man hat auf jeden Fall nicht erwartet, dass das Jesus tut. Und ich finde, es ist so ein krasses Bild. Und in dieser Text beginnt damit, dass hier steht, nun bewies Jesus in dieser Welt das ganze Ausmaß seiner Liebe. Ja, vielleicht ist es noch mehr bezogen auf die Kreuzigung, aber ich denke auch schon hier in diesem Text wird die Liebe von Jesus so deutlich sichtbar. Und Liebe ist ja ein Wort, manchmal möchte ich gar nicht drüber predigen, weil ich mir denke, hey, das geht irgendwie da rein und da raus, das ist sehr oft in unserer Welt so inflationär benutzt. Aber ich musste feststellen, dass es ein ganz, ganz wichtiges Wort ist, weil Gott uns aufgetragen hat, einander zu lieben. Und Liebe ist in unserem Sprachgebrauch mit Sachen gefüllt, die hier mit der Liebe gar nichts zu tun haben, die bei Jesus ganz anders sind. Bei uns ist Liebe ganz stark. Und so habe ich es auch schon gelesen, Liebe als Definition, es ist ein sehr starkes Gefühl. Oder man sagt dann auch, die Bindung ist es. Aber ist es Liebe? Umfasst es wirklich Liebe? Und ich war mit 12, 13 Jahren so das erste Mal in meinem Leben verliebt. Ja. Ich war ganz schön lange verliebt und ich meine, es war einfach... Ja, es war klar, ich musste verliebt sein in dieses Mädchen. Warum? Weil ich habe keine schönere gefunden, gell? Meine Frau habe ich ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht getroffen, deswegen wusste ich ja nicht. Aber nein, also es war wirklich klar, okay, diese eine, das ist die, für die ich alles tun werde, ja. Und dann habe ich so gehört in einem Gespräch, also irgendwann mal hat mein Bruder sich unterhalten, mein Ältester, mit jemand und hat gesagt, ja, Verliebtheitsgefühle, die klingen so nach 2 Jahren ab und das ist ganz normal, das ist wissenschaftlich bestätigt und so. Und ich habe gedacht, hey, bei mir wird es anders sein. Nee, also die liebe ich bis zum bitteren Ende. Ob sie will oder nicht, ja. Also nein, ich war tatsächlich verliebt und sie hatte jetzt nicht das große Interesse. Aber ich habe irgendwann mal so gemerkt, ich bin schon auch gerne verliebt. Ja? Und das war schon schwierig, mir das einzugestehen. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, ich werde einfach diesem Mädchen, wenn sie mich nicht haben will, trotzdem immer gut tun. Ich werde einfach immer gut sein zu ihr. Und irgendwann habe ich gemerkt, so wirklich hat das Mädchen nichts davon, dass ich verliebt bin. Hat nichts davon, ne? Und irgendwann habe ich mir überlegt, vielleicht liebe ich meine Verliebtheit mehr, als ich dieses Mädchen liebe. Das war ein krasser Gedanke. Ab da habe ich mich dann irgendwann auch entschieden, aufzugeben. Also, heute ist ganz oft Liebe das, was gute Gefühle macht. Ja. Und manche Menschen sind total enttäuscht oder entsetzt, weil sie vielleicht sogar auch ihrem Kind gegenüber nicht das fühlen, weil sie was sie möchten, oder weil sie ihrem Partner gegenüber gerade nicht das fühlen, was sie möchten. Gefühle leiten mir doch den richtigen Weg. Das ist die Ansicht, die heute ganz oft ganz selbstverständlich vertreten wird. Aber ich glaube, das müssen wir hinterfragen. Ein Pastor hat gesagt, diese Menschheit hat die Gefühle zu ihrem Gott gemacht. Und ich glaube, heute wird sogar die Verantwortung auf die Gefühle geschoben. Ja? Ich konnte ja gar nicht anders als fremdgehen. Die Gefühle waren einfach zu stark. War einfach zu stark. Ich musste den Weg gehen. Der war irgendwie so gebahnt. Und ich will dir sagen, nein, du hast dich entschieden. Es ist eine Entscheidung. Und es ist nicht unbedingt nur das gute Gefühl. Welche Gefühle hatte Jesus denn, als er die Menschen geliebt hat? Vielleicht hatte er in dieser Situation an der Fußwaschung das Gefühl von Ekel. Ja, so der Jakobus hat seine Latschen schon lange angehabt und seine Füße rochen vielleicht so echt käsig irgendwie, ja, nicht so lecker, so Schmelzkäse, keine Ahnung, schon ziemlich lange in der Sonne gewesen. Und Jesus geht dahin und beugt sich dahin und riecht das Ganze und keine Ahnung, eine Wäscheklammer gab es damals, glaube ich, auch noch nicht. Weil vielleicht hat Jesus Wäscheklammern erfunden. Nein, keine Ahnung. Also, auf jeden Fall muss das ganz schön eklig gewesen sein, oder? Die Leute sind immer barfuß gewesen und hatten dann diesen ganzen Sand, den ganzen Staub an ihren Füßen oder in diesen Sandalen. Und vielleicht hat er auch Übelkeit gefühlt. Ja, wenn da so eine riesengroße Blase an dem Fuß war vom Johannes. Keine Ahnung, ja, vielleicht auch nicht. Aber es war nicht angenehm. Und ich glaube, so Mutterliebe ist ja genau deswegen so was Besonderes, weil es ja so oft eben nicht angenehm ist. Weil es ja einfach nur ätzend ist, die fünfte Windel zu wechseln und schon wieder den Hintern zu putzen und 20 Mal das Essen zu kochen, auf das man selber keine Lust hat, weil das Kind vielleicht das ist. Also es hat was mit Gefühlen zu tun, Liebe. Liebe hat sehr viel mit Gefühlen zu tun, aber nicht vorwiegend mit den guten Gefühlen. Und das ganze Ausmaß der Liebe wird genau da deutlich, wo Jesus Schmerz fühlt. Wo er Schmerz fühlt. Wo er am Kreuz Schmerz fühlt. Und deswegen, wenn du Liebe mit Gefühlen verbindest, dann möchte ich dir sagen, Liebe muss sich nicht gut anfühlen. Muss nicht. Und sie fühlt sich auch ganz oft nicht gut an. Ja, wie oft ist es vielleicht sogar viel mehr mit Schmerz verbunden? Viele Mütter sind womöglich traurig über ihre Kinder. Oder einfach nur angestrengt und müde. Und so komme ich zu einem Punkt, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber mein erster wichtiger Punkt ist, Liebe ist Dienst. Liebe ist Dienst. Ja, Liebe ist natürlich nicht nur Dienst, aber Liebe ist Dienst. Und zwar freiwillig, ohne Hintergedanken. Dienst bedeutet nicht, ich mache was und dann kriege ich es vielleicht irgendwann zurück, sondern Dienst bedeutet, ich mache was und ich kriege es erstmal nicht zurück und das ist okay. Aber auch freiwillig, ich mache was, ich werde nicht dazu gezwungen. Ich entscheide es, zu dienen. Und so ist mein erster Auftrag für dich, überprüfe deine Liebe. Wie echt ist deine Liebe? Liebst du fürs gute Image oder liebst du einfach, weil du sagst, dieser Mensch soll Liebe erfahren? Jesus liebt Menschen. Das sehen wir an dieser Stelle und das sehen wir am Kreuz, als da Menschen sind, die ihn bespucken, die ja sich seine Kleidung irgendwie teilen und er liebt diese Menschen und sagt, Vater, vergib ihnen. Und auch wenn du hier in der Gemeinde bist und irgendwas machst, dann möchte ich dir sagen, man kann schon irgendwie machen, weil man sagt, ja, irgendjemand muss ja machen und das ist ja total doof und ich bin halt der Einzige und so. Oder du sagst, ich liebe hier Menschen und deswegen diene ich, weil Liebe ist Dienst. Und Jesus dient seinen Jüngern, obwohl es andersrum sein müsste. Und Petrus versteht es nicht. Petrus sagt, Herr, du wäschst mir die Füße. Ja. Ich habe so überlegt, wie man das verstehen kann, was es heute bedeuten würde. Ja, vielleicht ist das Beispiel, dass deine Chefin auf einmal deine Schubladen am Schreibtisch putzt. Oder dein Chef nimmt dein Auto übers Wochenende mit, um rauszusaugen. Oder noch krasser, der Bundeskanzler kommt bei dir zu Hause vorbei und räumt deine Spülmaschine aus. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen und Petrus hat genau das verstanden. Es passt nicht. Es ist so ein Kontrast da zwischen dem, wer dieser Jesus ist und zu dem, was eigentlich würdig wäre, das, wie es laufen müsste. Und das möchte ich nochmal sagen, weil viele Menschen auch in der heutigen Zeit glauben, dass Religionen irgendwie alle ähnlich sind. Nein, das Christentum ist völlig anders. Das gibt's in keiner Religion. Es gibt's in keiner Religion einen Gott, der ans Kreuz geht, der sich ans Kreuz schlagen lässt. Ich vergleiche das immer mit einem Präsident, der im Stadtpark die Kotze aufwischt. Das ist das, was Jesus macht. So geht er mit unseren Fehlern um. Und Petrus weiß, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig, dass man mir so dient. Jesus, du bist zu wichtig für diese Aufgabe. Und Petrus hat ja einen Respekt, wo ich denke, der fehlt uns manchmal, ja, der ist mir auch schon manchmal abhanden gekommen, wo ich nicht verstanden habe, wer dieser Jesus eigentlich ist. Jesus ist nicht irgendwer. Und trotzdem dient er uns. Und Petrus denkt sich, hey, wer bin ich, dass du meine Blasen an meinen Füßen putzt? Wer bin ich, dass du dich dreckig machst? Dass du da mit deinen Händen drüber fährst. Das passt nicht. Jesus, du bist mein größtes Vorbild, du bist mein größter Star und du verhältst dich so. Und so komme ich zu meinem zweiten Gedanken, der ganz viel damit zu tun hat, dass wir andere Menschen lieben können, weil wir müssen diese Liebe irgendwann empfangen. Gott möchte dir dienen. Gott möchte dir dienen, so. Jesus ist derjenige, der hier aufzeigt, dass Gott ein Gott ist, der dir dient. Auch wenn er eigentlich, also es nicht müsste, ja. Es ist ja nicht so, dass Jesus irgendwie dazu verpflichtet wäre. Er sagt, ich habe Macht, mein Leben zu geben. Ich habe es auch Macht, es zu nehmen. Und er gibt es freiwillig. So, und ich glaube, nur wer empfangen hat, kann geben. Wenn wir Menschen lieben wollen, dann kommen wir ganz, ganz oft an unsere Grenzen. Also mir geht's so, ich komme sehr oft an meine Grenzen und ich denke mir, ich habe nicht die Kraft und deswegen ist eines meiner häufigsten Gebete, Herr, schenk mir die Kraft zu lieben. Schenk mir die Kraft, diesen Menschen, jenen Menschen zu lieben. Aber auch zeig dich mir. Ich habe vor ein paar Wochen darüber geredet, dass Gott unser Versorger ist. Und ich möchte es aber auch geistlich noch mal ein bisschen klarer machen. Wie kannst du diese Versorgung erleben? Wie kannst du diese Versorgung erleben? Simon und Rebekka war ein Vers auch wichtig für Solveig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn Gott dein Hirte ist, dann führt er dich. Aber was, wie passiert es denn praktisch? Was ist in unserem Leben los? Was ist anders in unserem Leben, als wenn wir jetzt irgendwie ohne Gott leben würden? Und manchmal denken wir, okay, Gott hilft mir gar nicht so richtig, meine Probleme zu lösen. Irgendwie muss ich alles selber machen. Und ich stelle fest, Gott hilft dir, aber dieser Satz ist kritisch, weil wir ihn falsch verstehen. Gott hilft dir, aber er hilft dir auf der Art und Weise, dass er dein Hirte ist. Er hilft dir nicht, dein Leben immer ungesünder zu führen. Er hilft dir nicht dabei zu sündigen. Er hilft dir auch nicht dabei, dich deiner Verantwortung zu entziehen. So oft wäre mein Wunsch, Gott, mach du meinen Job. Gott, erledige du meine Aufgabe. Gott, mach's einfach selber. Ja? Und Gott macht nicht meinen Job, aber Gott macht einen guten Job und Gott hilft dir und mir ganz praktisch, indem er Hirte ist und indem er sich um uns kümmert. Und die Frage ist, was kannst du jetzt tun, um das zu erleben? Ein paar ganz, ganz praktische Sachen. Erzähl Jesus deine Probleme. Ich merke, dass manche meiner Gebete viel zu fromm sind, dass da meine Probleme gar nicht vorkommen. Und die intensivsten Gebetszeiten waren meistens die, wo ich gesagt habe, Jesus, es ist gerade so richtig, ja, es ist so richtig schlecht, ja. Und das sind die Momente, auch was ich am Gebet liebe, wo ich merke, okay, es ist gut, ich darf sagen, was gerade los ist. Und das Zweite ist, frag Jesus, was er denkt. Frag ihn, höre zu. Manchmal wollen wir ein Problem lösen, was jetzt und hier nicht gelöst werden kann. Ja, ich merke, manchmal tun sich Probleme auf und ich tue Stunden rum. Ja, und einen Tag später gibt es ein Anrufen, das Problem ist gelöst, versteht ihr? Manchmal ist es besser hinzuhören und zu hören, was jetzt wichtig ist. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich sage Jesus meine Probleme. Ja, und dann kommen mir Gedanken, ich soll mich bei dem und bei jenem melden, das hat mit meinem Problem gar nichts zu tun. Aber ist doch gut. Jesus führt dich. Jesus führt dich und mich. Und er führt dich, indem du hinhörst, indem du Impulse von ihm wahrnimmst. Wenn du sagst, das habe ich noch nie erlebt, vielleicht hast du einfach dein Leben noch nicht Jesus gegeben, vielleicht hast du noch nicht den Heiligen Geist empfangen, dann möchte ich dich einladen, zu uns zu kommen und mit uns zu reden. Und der weitere Gedanke, wie kannst du die Hilfe Gottes empfangen? Wie kannst du es empfangen, dass Gott dir dient? Lass für dich beten. Wir hatten in der Jugend eine Zeit, wo es irgendwie komisch war, als ich noch Jugendleiter war, gab es eine Phase, da haben irgendwie immer beim Gebet sind so 1-2 Personen gekommen. Und dann hatten wir später eine Phase, weil wir das immer wieder gesagt haben, es ist das Normalste auf der Welt, dass man für sich beten lässt. Dann sind dann 4, 5, 8, 9 Leute gekommen. Und wir müssen es immer wieder verinnerlichen. Es ist nichts Komisches, wenn für dich gebetet wird. Wisst ihr, für mich war das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es gab so einen Tiefpunkt in unserer Ehe, würde ich sagen. Ist schon ein paar Jahre her. Und da hat meine Frau was gesagt, das war ganz wichtig und das war sehr weise. Und es hat mich auch ein bisschen beschämt. Sie hat gesagt, Martin, warum kommst du nicht zu mir und sagst, Schatz, ich brauche Gebet mit diesem Problem? Warum kommst du nicht zu mir und sagst, ich brauche Gebet? Und ich habe gemerkt, ja, man kann in der Theorie alles wissen, aber man muss es ins Leben hineinnehmen. Auch ich brauche Hilfe. Aber ich muss diese Hilfe erfragen. Und das Letzte, was wir hier sehen, ist, rede mit Jesus auch ganz konkret über deine Fehler. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, sagt Petrus. Aber Jesus erklärt, dass es eben ganz wichtig ist. Er sagt zwar, wer gebadet hat, der braucht nur noch die Füße waschen. Ist vielleicht schwer zu verstehen, aber Jesus sagt, es gibt eine Komplettreinigung für dein Leben. Wenn du Jesus dein Leben gibst, dann ist es eine Komplettreinigung. Und das, was dann aber auch noch immer wieder passieren sollte, ist so eine Art Teilreinigung. Ja? Das ist nicht davon abhängig, dass du in den Himmel kommst, aber es geht darum, wieder frei zu werden für das, was Gott tun möchte. Vor ein paar Wochen hatte ich so ein Erlebnis, da habe ich schnell noch was kaufen wollen und ich wollte meinen Zug erreichen, also bin ich in einen Laden gegangen und dann standen da so einige Leute und ich habe mich beeilt und dann wurde eine neue Kasse aufgemacht und ich habe gedacht, okay, ich bin ja zwar der Letzte in der Schlange, aber es hat noch niemand reagiert, also bin ich sofort an die Kasse gegangen, so schnell ich konnte, habe bezahlt. Danach hat eine Frau zu mir gesagt, es war jetzt aber nicht in Ordnung, ich stand vor ihnen. Ich gedacht, wow, okay. Also erstmal habe ich gedacht, 1, 2, 3 Stunden lang habe ich gedacht, diese Frau ist doof, diese Frau ist so doof, diese Frau ist so doof. Irgendwann habe ich gedacht, hey Martin, komm, du bist Christ. Ja. Ich gedacht, der Martin ist so doof, der Martin ist so doof, der Martin ist so doof. Und am Ende habe ich irgendwann mit Jesus drüber geredet und dann habe ich mir gedacht, okay, der Martin ist nicht so doof, die Frau ist auch nicht so doof, der Martin macht Fehler, der Martin wird lernen, Fehler weniger zu machen. Vielleicht macht er den Fehler nochmal, aber es geht weiter und Jesus ist gut. Und wisst ihr, das passiert im Gebet. Man kann von Problemen Abstand bekommen, man kann von den Schwierigkeiten Abstand bekommen und man kann seinen Mangel füllen lassen. Hey, wo hast du Mangel? Wo fehlt die Kraft zu lieben? Wo brauchst du etwas von Gott? Dann warte doch nicht, bis irgendwas passiert. Dann löst die Probleme nicht alle selber, sondern komm zu Gott und lass dich bedienen. Lass dir Hilfe schenken. Lerne zu empfangen. Und so kommen wir zu meinem dritten Gedanken, der wieder darum geht, wie wir Menschen lieben. Wenn nun ich, sagt Jesus, als Herr und Lehrer euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genauso handelt. Und um es kurz zu erklären, was hier gemeint ist, möchte ich einen Kommentar von einem Mann vorlesen, der hat ein Buch über Bibelauslegung geschrieben, Thomas Klinker, und der schreibt, was meint Jesus damit? Sollen heute Gemeindeleiter den Geschwistern die Füße waschen? Sicherlich nicht. Damit wäre zwar der Wortlaut der Anordnung Jesu gewahrt, der Sinn aber verfehlt, da zumindest in unserer westlichen Kultur keiner etwas mit Füße waschen anfangen könnte. Jesus möchte ein Prinzip ausdrücken. Wer leiten will, muss dienen. Wer der Erste ist, muss bereit sein, der Geringste zu sein. Entsprechend geht es um eine Haltung der Demut und des Dienens. Diese Zeit ist heute aber anders als damals, als Füße waschen Sklavenarbeit war und Gäste barfuß in Sandalen mit verstaubten Füßen dadurch geehrt wurden, dass ihnen ein Sklave zur Begrüßung die Füße wusch. So, das, was Jesus hier macht, ist ein Bild zu geben, wie man Menschen ehren kann. Und ich finde, das Tolle am Füßewaschen ist, die Person, die Füße gewaschen kriegt, also vielleicht sitzt sie, aber vielleicht sitzt sie auch ein bisschen erhöht, aber die Person, die Füße wäscht, ist ganz unten und ist von ganz unten damit beschäftigt, auf diesen Menschen heraufzuschauen. Ich glaube, das, was an Liebe wirklich besonders ist, ist, dass Menschen groß gemacht werden und dass ich nicht mich selber groß mache. Diese Welt ist ganz viel damit beschäftigt, sich selber groß zu machen. Ich glaube, das Internet ist eine riesengroße Selbstdarstellungsplattform mit ganz, ganz vielen Bühnen, auf der jeder seine Show macht. Aber Liebe ist es, sich hinten anzustellen und zu sagen, es geht nicht um meinen Geltungsdrang. Es geht auch nicht um mein Helfersyndrom. Es geht auch nicht darum, dass ich den Dienst mache, um dann zu sagen, um mir dann auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ich habe den Dienst gemacht. Liebe bedeutet, ich mache andere Menschen groß. Ich mache andere Menschen groß. Und so mein dritter Gedanke, Gott möchte durch dich andere Menschen lieben. Die besondersten, die wichtigsten Momente in meinem Leben, in meinem Glaubensleben am Anfang waren nicht die, also es gab ein, zwei Momente, wo ich so übernatürlich Gottes Liebe erlebt habe, aber es gab zwei, drei, vier Momente, wo ich die Liebe von Menschen erlebt habe und diese Liebe mich so erstaunt hat und fasziniert hat, dass ich gedacht habe, hey, wenn diese Menschen so lieben und dann auch noch Christen sind, dann finde ich das cool, dass, also Christ zu sein. Gott möchte durch dich andere Menschen lieben. Mutter Teresa soll gesagt haben, liebe und danach tu alles andere. Also lieb zuerst und dann tu alles andere. Und für mich ist es auch so ein Motto manchmal, einfach zu sagen, hey, was ist jetzt dran? Ja, erstmal ist dran zu lieben, zu schauen, wie kann ich die Menschen um mich herum lieben. Und es für mich auch mit eines der bewegendsten Punkte an dieser Geschichte ist, Jesus wäscht die Füße und er lässt keinen aus. Also es steht jetzt hier nicht explizit drin, aber Jesus wäscht die Füße und offensichtlich hat sich kein Jünger beschwert, dass er vergessen wurde. Was ist mit Judas? Judas saß da und hatte schon geplant, Jesus zu verraten. Es war eigentlich alles schon gelaufen im Großen und Ganzen. Die Entscheidung war fest in seinem Herzen. Er hat Jesus aufgegeben. Aber Jesus hat ihn nicht aufgegeben. Jesus schaut diesen Judas an und er ehrt diesen Judas. Er ehrt diesen Judas, indem er sich ganz nach unten beugt, seine Füße nimmt, seine Füße wäscht und ihn womöglich liebevoll anschaut. Und ich glaube, es gibt Momente, da ist es für uns schwierig zu lieben. Da denken wir, hey, wie kann ich das denn noch? Ich weiß gerade gar nicht, ich habe einfach die Kraft nicht. Da sind wir verzweifelt und denken uns, dieser Mensch ist so unsympathisch. Letztens habe ich gesagt zu meiner Frau, ich finde die Person unsympathisch, aber ich mag sie. Also ich liebe sie. Weil, warum? Weil Gott sie liebt. Hey, welche Füße stinken dir gerade? Vielleicht ist dran, dass du sie wäschst. Und das ist der Moment, wo du entscheidest, behandle ich Menschen so, wie sie mich behandeln, wie ich sie gerne behandeln würde? Ja? Wasche ich ihnen lieber den Kopf oder bin ich bereit, sie so zu lieben, wie Gott mich geliebt hat? Gott will durch dich Menschen lieben. So eines von meinen Vorsätzen für dieses Jahr war auch, ich möchte lieben, ohne Gegenliebe zu erwarten. Das ist die Liebe, die hier Jesus lebt. Und es ist eine Liebe, wo ich merke, ich komme an meine Grenzen. Ich komme absolut an meine Grenzen. Manchmal denke ich mir, hey, also auch Gemeinde wäre ja so toll. Gemeindearbeit ist super, ohne Menschen. Nein, also nee, nichts gegen euch. Nein, aber das Leben, also die Schule, die Arbeit, das wäre alles super. Aber es gibt halt auch noch Menschen. Nein. Wie kann ich Menschen groß machen? Das ist für mich immer wieder die Frage. Und ich merke, von mir selber heraus kann ich es manchmal nicht. Von mir selber heraus würde ich einfach mich selber groß machen, meine Show machen, eine gute Geschichte erzählen können, wie toll ich mal wieder gepredigt habe, wie toll ich Menschen geliebt habe. Darauf kommt es nicht an. Und ich will dich einladen, dass du die Augen schließt und dass du Jesus fragst, was ist der Mensch, den ich lieben soll? Wo ist jemand, der deine Liebe empfangen soll? Dem du begegnen möchtest? Und vielleicht bist du in manchen Punkten so resigniert, dass du sagst, ja, ich arbeite zwar mit Menschen, aber eigentlich arbeite ich gegen Menschen. Der Gedanke ist, denke ich, ja, der kommt mal vielleicht. Aber es ist wichtig, wie du damit umgehst. Es ist nicht wichtig, was du fühlst. Es ist nicht wichtig, ob du immer das Gefühl hast, das ist total toll und es macht Spaß, Menschen zu lieben. Nee, vielleicht macht es gerade gar keinen Spaß. Vielleicht spürst du gerade Schmerz. Vielleicht spürst du Schmerz, wenn du an deine Mutter denkst oder an deinen Vater. Dann will ich jetzt auch ganz besonders beten, dass wir die Kraft bekommen aus der Höhe, so zu lieben, wie er geliebt hat. Jesus, du siehst, ja, dass wir alle Menschen sind, Herr, und dass es da, wo es Menschen gibt, einfach auch nicht immer schön zugeht. Und ich zeig gern mit dem Finger da auf andere, Herr, aber ich weiß, dass ich ohne dich hier nicht stehen könnte und dass ich ohne dich auch gar nicht, ja, gar nicht die Motivation habe, Menschen zu lieben. Aber du schenkst mir diese Motivation, Herr, von mir wegzuschauen, einen Dienst nicht nur zu machen, weil ich es toll finde oder weil ich mich feier oder warum auch immer, Herr, sondern einfach zu lieben, so wie du geliebt hast, Herr. Das ist was, was ich von dir lernen will, und ich will dich bitten, dass wir alle das von dir lernen, Herr. Dass wir in dieser Welt unterwegs sind, Herr, mit einem Tank von Liebe, der gefüllt ist von dir, Jesus. Herr, füll du diesen Tank, Herr, bis zum Ende, Herr. Füll und überfüll du diesen Tank und zeig uns, wo wir austeilen dürfen, wo wir Menschen lieben dürfen, Herr. Herr, du machst es, worauf es ankommt, Herr, und dafür danke ich dir. Danke, dass du ja auch mir meine Füße gewaschen hast, dass du immer wieder mich annimmst, Herr, und mich erst, obwohl ich es nicht verdient habe, Herr. Amen.